Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Sie spielte die Großmutter in der Harpe-Kerkeling-Verfilmung Der Junge muss an die frische Luft und die Hauptrolle in Andreas Dresens Film Wolke 9. Und als Bühnenschauspielerin ist sie sowieso bekannt. Heute Abend stand Ursula Werner in Dresden als Mutter Courage auf der Bühne.
Was ist das für ein Geläut? Mitten in der Woche?
Was rufen die?
Sagen Sie bloß nicht, der Frieden ist ausgebrochen. Jetzt, wo ich neue Waren gekauft habe.
Ist wahr. Frieden.
Ja, Armin Petras hat die Mutter Courage in Dresden inszeniert. Wie es war, darüber sprechen wir gleich hier bei Fazit. Und es gibt zwei interessante Ausstellungen. Einmal die in Wolfsburg mit Werken von Robin Rhode. Er stammt aus Südafrika. Und die in Bremen mit Werken von Andrea Bauers. US-Amerikanerin, sie begreift ihre Kunst immer auch als politischen Aktivismus. Bertolt Brechts Mutter Courage gehört zu den meistgespielten Stücken überhaupt an den Theatern. Die Geschichte über die Marketenderin, die mit ihrem Planwagen dem Krieg hinterherzieht, auf der Suche nach dem nächsten Geschäft. Sie hat nichts an Aktualität eingebüßt. Nur müssen sich die Hauptdarstellerinnen natürlich immer messen lassen an den großen Courage-Darstellerinnen Helene Weigel und Therese Giese. Heute Abend in Dresden stand Ursula Werner als Mutter Courage auf der Bühne.
Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanone und Gespann. Soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben.
Ja, das berühmte Anfangslied der Mutter Courage, hier vorgetragen von Ursula Werner, bei der Premiere in Dresden inszeniert von Armin Petras und Eberhard Spreng war für Fazit dabei. Herr Spreng, was für eine Courage haben Sie denn heute gesehen auf der Bühne?
Ja, natürlich stellt man sich immer erst die Frage, ist es eher die Therese Giese-artige Courage, die mütterliche Figur, die in der Zürcher Uraufführung 1941 die Aufführung geprägt hat, oder ist es eher die unerbittliche Helene Weigel in der Aufführung am Deutschen Theater 1949? Das war ja noch nicht am Berliner Ensemble, sondern Brecht hat ja nach seiner Rückkehr zunächst einmal am Deutschen Theater diese zweite wichtige Inszenierung gemacht. Und für diese hat er eben halt auch nochmal die Figur überarbeitet. Er hat auch nochmal die Mutter Courage härter gemacht. Er wollte vermeiden, dass man sozusagen allzu sehr in eine Art Mitleidsgefühl zu ihr kommt und das Mütterliche bei ihr zu stark zum Tragen kommt. Sie sollte auch wirklich ein bisschen unsympathisch sein. Und Ursula Werner ist dort ganz eindeutig in der Tradition eher der Helene Weigel. Sie hat so ein maliziöses in sich hineinlächeln im ganzen ersten, langen ersten Teil, während da ganz merkwürdig Aufmärsche von Fellmützen, der Dreispitz, ausladende Federhüte sind zu sehen. In einem Kostümmix bewegt sie sich. Aber, und das ist ganz wichtig von weg zu sagen, Olaf Altmann hat jetzt einmal auf ein Stereotyp wirklich verzichtet. Olaf Altmann, der Bühnenbildner. Wir sehen keinen Planwagen über die Bühne rollen. Wir haben keine Drehbühne, sondern wir haben nur eine große Schräge, in deren Mitte fast die ganze Zeit diese Courage bleibt. Die Vorstellung, die dramaturgische Vorstellung ist hier, die zentrale Figur bleibt eigentlich bewegungslos. Sie ist auch mental eigentlich unerschütterlich und unverbesserlich. Und die Welt um sie herum bewegt sich. Und zu dieser Bühnenschräge gibt es dann noch eine Gitterwand, die aufgestellt ist im Bühnenhintergrund. Ein gewaltiges Ding, auf dem dann die Soldaten auf und ab marschieren zum Bühnennebel, zu Herbstlaub, das von einem großen Ventilator weggeblasen wird. Aber alle diese Bilder des ersten Teils bewegen uns nicht wirklich, interessieren uns nicht. Im zweiten Teil wird es dann interessanter.
Warum?
Ja, da ist, glaube ich, etwas passiert, was jetzt für die Brecht-Rezeption ohnehin interessant wäre zu diskutieren. Also funktioniert episches Theater überhaupt noch? Es hat sich natürlich damals gestellt gegen eine Tradition des psychologischen Theaters, in das man sich hineinfühlen sollte. Und Brecht wollte stattdessen das Nachdenken. Und wir sind wahrscheinlich von Hollywood, Jahrzehnten der Hollywood-Dramaturgien so verseucht, dass wir uns eigentlich nur noch für das interessieren können, was uns irgendwie auch emotional bewegt. Und das passiert im zweiten Teil, wenn sich Mutter Courage entscheiden muss, entweder mit dem Koch, der zu ihrer Bagage gehörte, einer der Begleiter auf ihren verschiedenen Wanderungen durch das Europa des 30-jährigen Krieges, ob sie mit ihm nach Utrecht geht oder ob sie bei ihrer Tochter Katrin bleibt. Und dieses emotionale, ja eigentlich ins Private hineingehende Entscheidung ist sehr, sehr stark emotional aufgeladen. Und Katrin wird da auch inszeniert als die große Opferfigur, zunächst eingepackt in einen Schneehügel. Dann schnallt sie sich ein Kreuz um und will die Mutter verlassen, um der eine freie Entscheidung zu genehmigen. Und dann geht die Mutter zu ihr und sagt, nein, bleib bitte bei mir. Dann kommt die berühmte Szene, wo Katrin die Stadt Halle rettet mit ihrem Getrommel und aus einem emotionalen Nukleus, aus dem Krachmachen dieser doch taubstummen Tochter oder dieser stummen Tochter, entsteht dann das große chorische Protestgetrommel des Chores gegen den Krieg. Dann kommt eine ganze Gruppe von Leuten auf die Bühne und trommelt mit ihr zusammen auf die Bühnenbretter. Das gibt ein wunderschönes chorisches Protestgeheul gegen den Krieg. Also der emotionale Nukleus wird dann zum großen Bild. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was Brecht wollte. Das ist aber das, was Armin Petras macht. Und er ist in letzter Konsequenz doch vielleicht der Regisseur der melodramatischen Sozialkritik. Und das zeigt sich auch hier wieder.
Und das tut dem Stück gut, meinen Sie?
Das ist für uns, glaube ich, notwendig, weil, wie gesagt, das epische Theater ist, glaube ich, ungefähr so tot, wie das Theater war, gegen das Brecht damals das epische Theater entwickelt hat. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Wir kommen eigentlich nicht wirklich in dramatische Geschehen auf der Bühne hinein, ohne irgendeine Art von emotionaler Verhaftung. Es ist, glaube ich, nicht möglich. Und in diesem zweiten Teil ist das ganz eindeutig und sehr klug gebaut von Armin Petras. Es versöhnt mit dem ersten Teil, der wirklich uns relativ kalt lässt. Und es zeigt meiner Meinung, dass wir ohne emotionale Verhaftung nicht wirklich zu einem politischen Denken kommen oder zu einem Denken über gesellschaftliche Zusammenhänge.
Und Ursula Werner, ist sie denn ihrer Rolle gerecht geworden?
Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich fand das Maliziöse am Anfang sehr schön und sie ist wirklich am Ende eine absolut gebrochene alte Frau. Sie wird zur Greisin vor unseren Augen in den letzten Szenen. Ich finde, dass sie diese Figur wirklich sehr, sehr klug angelegt hat und in diesem Abend wirklich auch sehr gut behauptet. Das Problem sind all die Figuren um sie herum. Das Stück heißt Mutter Courage und ihre Kinder. Aber wir denken natürlich eigentlich immer nur an Mutter Courage und ihre Kinder, das ist ein bisschen angehängt. Und so angehängt sind sie eben halt auch in dieser Aufführung, bis auf die Rolle der stummen Katrin. Die beiden Söhne haben uns eigentlich in dieser Aufführung nicht besonders interessiert. Deswegen bleibt Ursula Werner, wie in den anderen Inszenierungen, Schauspielerinnen vor ihr auch, natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Und ich finde, dass sie dieser Aufgabe sehr gut gerecht geworden ist.
Eberhard Spreng war für Fazit in Dresden bei der Premiere der Mutter Courage am Schauspielhaus, inszeniert von Armin Petras, und Ursula Werner spielte die Hauptrolle. Schwarz-Weiß Colored, das waren die Kategorien, mit denen der südafrikanische Künstler Robin Rhode aufgewachsen ist, wie natürlich Millionen andere Südafrikaner während der Apartheid. Robin Rhode thematisiert die Rassenfrage bis heute in seinen Arbeiten, auch wenn die Apartheid Vergangenheit ist und er sein Heimatland inzwischen verlassen hat. Was er macht, bewegt sich künstlerisch irgendwo so zwischen Street Art, Fotografie und Film und Performance. Die Arbeiten beginnen meistens als Zeichnung an der Wand und wachsen dann in den Raum hinein. Zu sehen jetzt im Kunstmuseum Wolfsburg, der größten Ausstellung, die Rhode bislang in Deutschland gewidmet wurde. Dort war Simone Reber für Fazit.
Ein großer Kamm lehnt an der weißen Hauswand. Auf den Putz ist ein Kreis mit schwarzen Kringeln gezeichnet. Eine Gestalt fährt mit dem Kamm hindurch und verzieht die Locken zu geraden Linien. In der Fotoserie Blackness Blooms von 2012 benutzt der südafrikanische Künstler Robin Rhode die Klassifizierungsmethode des Apartheid-Regimes, das die Bevölkerung in drei Gruppen teilte, in Schwarze, Weiße und Colored. Die Zugehörigkeit wurde im Zweifelsfall mit dem Kamm geprüft. Die Trennung nach Hautfarbe zog sich durch Robin Rhodes ganze Familie. Der Künstler lebt seit 2002 in Berlin, kehrte aber zum Arbeiten immer wieder nach Johannesburg zurück. Die Serie Blackness Blooms zeichnete er an die Wand einer Bäckerei im Vorort Westbury. Ganz in der Nähe ist er aufgewachsen.
I think this wall has so many interesting characteristics.
Diese Wand hat so viele interessante Eigenheiten. Das beginnt mit dem ästhetischen Gesichtspunkt. Sie bekommt sehr viel Tageslicht. Was die Arbeit auch erleichtert, gegenüber befindet sich ein wunderbarer Getränkeladen, wo ich Bier kaufen kann. Und sie ist ganz nah an der Community, sodass die Leute beobachten können, wie mein Werk entsteht. Dort leben viele junge Leute. Kinder kommen auf dem Heimweg von der Schule vorbei und sind mein Theaterpublikum. Und die Dimension dieser Mauer ist großartig.
Erst entsteht die Zeichnung an der Wand, dann eine Performance vor der Zeichnung. Diese wird fotografiert und gefilmt, ehe die Street Art wieder übermalt wird. Die Technik entstand aus Rhodes Erinnerungen an die Schulzeit. Die älteren Jungs malten mit Kreide ihre Wünsche an die Toilettentür und drängten die Jüngeren, mit diesen Objekten in Aktion zu treten. Manche zeichneten ein Fahrrad, andere eine Kerze, weil sie zu Hause kein Licht hatten. Aber, sagt Robin Rhode,
those memories are not only traumatic, not at all.
Meine Erinnerungen sind nicht nur traumatisch, überhaupt nicht. Ich erinnere mich an Freude, an Feste, an Spaß. Ich hatte als junger Mensch auch meine ganz privilegierten Momente mit meiner Familie in Südafrika. Wir sind nicht nur Opfer der Unterdrückung, sondern wir feiern es auch, die Menschen zu sein, die wir heute sind, mit all unseren Talenten.
Die Fotoserien oder Trickfilme entlehnen ihren Witz dem Slapstick, aber dahinter lauert die grausame Vergangenheit Südafrikas. Da klappt ein Straßenkämpfer sein gezeichnetes Messer auf. Vultures, Geier heißt die Serie, wie eine der mächtigsten Gangs. Memory is the weapon, Erinnerung ist eine Waffe. Der Titel der doppelbödigen Ausstellung stammt von dem Dichter Don Matera. Er war einst Anführer der Vultures und wandelte sich vom Gangster zum Widerstandskämpfer und schließlich zum Sozialarbeiter in der Colored Community. Nach Materas Vorbild engagierte Robin Rhode sich später selbst für die Jugendlichen von Westbury. Er bezog sie in die künstlerische Produktion ein, entwickelte geometrische Formen, für die er Handlungsanweisungen schrieb, so dass seine Art Army, seine Kunstarmee, die Entwürfe in Wandmalerei umsetzen konnte.
Over time, I realized that I could somehow make a difference, and then I was very, very active.
Zeitweise dachte ich, dass ich etwas ändern kann und wurde sehr aktiv. Ich habe ihnen eine Unterkunft besorgt. Ich habe einige Mitglieder meiner jungen Crew zur Rehabilitation geschickt. Ich habe sie finanziell unterstützt, habe Kaution bezahlt, damit sie aus dem Gefängnis freikommen. Aber ich kam in einen Kreislauf, in dem ich es nicht geschafft habe, sie von den Drogen loszubekommen. Ihr Drogenkonsum war nicht zu kontrollieren. Diese Erfahrung habe ich jetzt aus erster Hand gemacht. Daran bin ich gescheitert.
Led me to a point where I failed.
Paradoxerweise gelang es einigen Jugendlichen trotzdem, sich ein neues Leben aufzubauen.
But funnily enough, without my support.
Aber ohne meine Unterstützung, ohne meinen Einfluss. Ich glaube, ihre Erinnerung an die Zusammenarbeit mit mir hat sie zurückgeholt, ohne dass ich persönlich dort sein und ihnen die Hand reichen musste. Das haben sie selbst gemacht.
They did it by themselves.
In Westbury aber hat die Gewalt inzwischen so zugenommen, dass Robin Rhode seine Mauer aufgegeben und sich neu orientiert hat. Für die Jericho-Serie ist er nach Palästina gereist. Im Gepäck hatte er eine geometrische Figur, den Heptaeder, das Fünfeck, aus Albrecht Dürers Stich Melancholia. In schwarzem Kopftuch zieht eine Frau vor einer Mauer in Jericho das gezeichnete Symbol der Schwermut wie einen Luftballon hinter sich her. Aber dem Jericho-Projekt fehlt die Leichtigkeit. Es wirkt seltsam einschichtig, fast moralisch. Erst der Witz lässt Robin Rhodes Kunst tanzen.
Simone Reber über Memories Weapon im Kunstmuseum Wolfsburg mit Werken des südafrikanischen Künstlers Robin Rhode. Er dauert schon ein bisschen an, der Streit um die Neuausrichtung des EU-Kommissariats für Kultur, Bildung, Jugend und Sport. Unter der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt der Begriff Kultur nämlich gar nicht mehr vor. Vielmehr soll sich die Bulgarin Maria Gabriel künftig um Innovation und Jugend kümmern, was von der Leyen EU-weit Kritik einbrachte. Am Montag gibt es dazu eine Anhörung in Brüssel. Und die Stimmung hierzulande unter Politikern ist, wie Wladimir Balzer erfuhr, auch nach wie vor kritisch.
Wenn man sich in den Fraktionen im Bundestag umhört, ist die Botschaft eindeutig. Kultur muss in die EU-Kommission. Und zwar nicht versteckt hinter einem anderen Titel, sondern sichtbar, hörbar, erkennbar. Es braucht eine Kommissarin, die Kultur im Titel trägt. Das sagen fast alle, auch wenn sie das Thema unterschiedlich angehen. Bei der größten Oppositionsfraktion, der AfD, ist die Lage etwas anders. Das rührt schon in ihrer grundsätzlichen Skepsis gegenüber der EU und ihren Institutionen. Ihr kulturpolitischer Sprecher ist Marc Jongen.
Die EU ist eine gewaltige Bürokratie, die auch ohne konkreten Kommissar für die Kultur jetzt läuft. Und außerdem ist ein Kommissar für mich jetzt keine besonders demokratische Institution, das sagt schon der Name. Es ist eine zentralistische Stelle und ich glaube, die Kultur braucht keine Kommissare, die sie zentralistisch steuert und beeinflusst.
Das passt zum Bild, das sich Jongen und seine Partei oft genug von staatlicher Kulturpolitik auch auf anderen Ebenen machen. Sie gäbe ein bestimmtes Weltbild vor. Das gilt für ihn auch auf europäischer Ebene.
Und vor allem müssten ideologische Vorgaben wie Diversity, Geschlechtergerechtigkeit, all diese politisch korrekten Dinge, die in der Kultur eigentlich wenig zu suchen haben, zurückgefahren werden.
Mit dieser Position ist seine Fraktion allerdings allein im Bundestag. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums sitzt Simone Barrientos, bei der Linksfraktion für Kulturpolitik zuständig. Sie redet weniger von einem Weltbild, das Kulturpolitik angeblich vermittle, sondern will ganz grundsätzlich die Kulturpolitik auf eine höhere Ebene bringen.
Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz, damit es eben eine Verpflichtung gibt, damit es auch Mindestsummen gibt und so weiter und so fort. Und genau das wünsche ich mir auf europäischer Ebene, dass es als europäisches Grundsatzziel auf die Agenda kommt. Und meines Erachtens bräuchte es ein Kommissariat nur für Kultur.
Ein reines Kulturkommissariat will aber außer der Linkspartei niemand. Aber ansonsten ist auch Thomas Hacker von der FDP überzeugt, Kultur muss in den Titel.
Dass die Kulturpolitik in einer Europäischen Union, in der man das Gefühl hat, dass die Länder immer weiter auseinandergehen, in der nationale Egoismen stärker werden, von besonderer Bedeutung ist, das sollte sich auch in der Namensgebung eines Kommissariats niederschlagen. Dass die Kultur jetzt aus der ersten Überschrift in die Untertitel verschoben wird, bedauern wir sehr.
Das sieht auch ein Mann so, der sich in seiner SPD-Fraktion um europapolitische Fragen kümmert und bei seinen Kolleginnen und Kollegen im EU-Parlament schon mal dafür getrommelt hat, dass sie bei den Anhörungen der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Kultur für ein EU-Kommissariat bestehen. Axel Schäfer.
Kultur ist für Europa eine zentrale Angelegenheit, auch ein zentraler Begriff. Ich glaube aber auch, es ist eine Herzensangelegenheit, es verbindet uns. Und gerade weil wir Europa wirtschaftlich gegründet und begründet haben, von Kohle und Stahl und Landwirtschaft angefangen, war immer das darüber hinausgehende, also so die Softpower, war immer die Kultur und die muss auch namentlich genannt werden.
Vom CDU-Koalitionspartner ist auch Stefan Kaufmann überzeugt davon. Und er plädiert damit auch an seine Parteikollegin, an Ursula von der Leyen, dass sie als zukünftige EU-Kommissionspräsidentin die Entscheidung gegen ein Kulturressort überdenkt. Er sagt es so.
Für den Zusammenhalt in der EU ist die Kultur sehr wichtig. Dort hat Kulturförderung auch in Europa einen Mehrwert. Und daran sollten wir jetzt auch in der neuen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission anknüpfen.
Aber wohin sollte sich die EU-Kulturpolitik weiterentwickeln? Die europäischen Programme sind auf mehrere Kommissariate verteilt und können auf einen Gesamtetat von etwa 240 Millionen Euro zurückgreifen. Das größte nennt sich Creative Europe und unterstützt neben europäischen Filmproduktionen unter anderem die Kulturhauptstädte. Erhard Grondel von den Grünen formuliert seine Vorstellungen.
Ich glaube, man müsste sich schon auf zwei, drei große Säulen, das eine ist die Erinnerungskultur, das andere ist, wie man mit den Kreativen umgeht, wie man die unterstützen kann, nicht immer nur einseitig auf Kreativwirtschaft, das ist auch sehr wichtig, aber da denke ich, denkt man immer nur zu sehr ja, vom Profit her, einfach als Wirtschaftsunternehmen. Und natürlich die integrative Kraft der Kultur ist für Europa, das wäre dann meine dritte Säule für europäische Kulturpolitik, das könnte man sehr groß machen und gut spielen.
Am Ende wird klar, ein politisches Signal von Berlin nach Brüssel ist, bis auf die AfD, eindeutig. Kein Kommissariat ohne Kultur. Mal sehen, was die designierte Kommissarin Maria Gabriel und ihre Chefin aus dieser Botschaft machen. Eins hat Maria Gabriel aber schon mal ausgegeben. Investieren sollte Europa in Menschen, in Talente.
You know how I'm attached to this cause. Investing in our talents, in our people.
Ja, das sagt die designierte EU-Kommissarin für Innovation und Jugend. Und wir haben sie gehört, die Kritik an ihr und ihrem Boss Ursula von der Leyen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Christian Neugebauer.
Kulturstaatsministerin Grütters hat 4 Zeichnungen aus NS-Raubkunst an die Erben einer französischen industriellen Familie zurückgegeben. Der Vorbesitzer, der anonym bleiben wolle, habe sie für die Forschung im Kunstfund Gurle zur Verfügung gestellt, teilte Grütters in Berlin mit. Die Zeichnungen gehörten einst zum Bestand des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Eigentümerin war die Familie Deutsch de la Mörd. Im Kanzleramt nahm heute ein Enkel von Georgette Deutsch de la Mörd die Zeichnungen entgegen. Sie hingen in ihrem Haus in Paris, das während der deutschen Besatzung von den Nationalsozialisten geplündert wurde. 12 Künstler und Intellektuelle sind die neuen Thomas Mann Fellows. Unter ihnen sind unter anderem der Philosophieprofessor Rainer Forst, die Journalistin Birte Meyer, der Autor Mohamed Amjahid und der Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx. Sie alle werden ein paar Monate in der früheren Mann-Villa in Los Angeles leben und arbeiten, ganz dem Geist des Schriftstellers, der sein Domizil zur Begegnungsstätte von Kreativen beiderseits des Atlantiks gemacht hatte, so die Geschäftsführerin einer der finanzierenden Stiftungen Diefenbacher gegenüber Deutschlandfunk Kultur.
Es sollen gestandene Intellektuelle hingehen, es sollen aber auch durchaus junge, gegen den Strom schwimmende Leute hingehen. Und wir hoffen, dass sich sowohl die Fellows untereinander da bereichern und den Blick auf andere Themenfelder öffnen, als auch, dass die Fellows sich in den USA vernetzen und nach ihrer Rückkehr Erkenntnisse einbringen, die sie vor Ort gewonnen haben.
Brigitte Diefenbacher von der Leibinger Stiftung. Die Bundesregierung hatte das frühere Mann-Anwesen gekauft, um es als transatlantische Begegnungsstätte zu nutzen. Die Berliner Schriftstellerin Kena Kosanet ist die diesjährige Trägerin des Uwe Jonsson Förderpreises. Die 40-jährige Altorientalistin erhielt heute die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Debütroman Babel, wie eine Sprecherin der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft sagte. Mit ihrer Geschichte, die bei archäologischen Ausgrabungen vor mehr als 100 Jahren rund um Bagdad angesiedelt ist, öffne die Autorin einen in der Literatur selten betretenen historischen Raum und ebne den Weg für eine neue Bewertung des Beitrags zur Zivilisation von Orient und Okzident, hieß es zur Begründung von der Jury. In dem Buch schildert Kosanet einen Tag im Leben des deutschen Architekten und Grabungsleiters Robert Koldewey. Jugendliche sind pro Woche im Schnitt 58 Stunden online, 36 Stunden davon entfallen auf die mobile Nutzung über Smartphones. Das geht aus der Jugenddigitalstudie der Postbank hervor, die die Online-Zeit pro Tag auf fast 10 Stunden bemisst. Mit dem Smartphone werde am meisten im Internet gesurft, so die Studie. Danach folgen Laptops, Desktops und Tablets. Für die Schule, die Ausbildung oder das Studium nutzen Jugendliche häufiger große Bildschirme. Für die Postbank Jugend Digitalstudie wurden im April und Mai 1004 16- bis 18-Jährige repräsentativ befragt.
Seit über einem Jahr demonstriert die Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz und auch heute gingen erneut tausende Menschen auf die Straße. Der Protest zeigt inzwischen auch Wirkung. Am Montag hielt Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen eine Rede. Am Mittwoch wurde ihr der alternative Nobelpreis zugesprochen. Und um die Diskussion ums Klima kommen auch etablierte Parteien und Politiker einfach nicht mehr herum. Die Regisseurin Verena Regensburger hat die Proteste in den letzten Monaten intensiv verfolgt, mit vielen Teilnehmern gesprochen und aus den Protokollen eine Performance entwickelt, die am Abend im Haus der Kunst lief. Vor der Premiere haben wir miteinander gesprochen. Guten Abend, Frau Regensburger.
Schönen guten Abend.
Das Stück heißt These Teens Will Save the Future, ist eine Produktion der Münchner Kammerspiele und zwar mit Aktivisten auf der Bühne. Spielen die sich selbst?
Wir haben zusammen mit den jungen Menschen zwischen 10 und 19 Jahren sind die alt, eben zusammen eine Textfassung erprobt bzw. entwickelt, Gespräche geführt, Diskussionen und daraus eben einen Text generiert, der sie repräsentiert. Also in diesem Fall spielen sie sich selbst oder zeigen sich im besten Fall selbst eben auf der Bühne und repräsentieren diese Generation, die jetzt eben ganz gegen das lange vorherrschende Klischee der unpolitischen Jugend angeht und sich eben einmischt und Forderungen ganz klar stellt.
Das heißt, es ist so eine Art Reenactment der Proteste oder wie hat man sich das vorzustellen?
Wir sind natürlich inspiriert von den Protesten, aber man muss ja nicht eins zu eins das auf die Bühne bringen, was wir jeden Freitag live auf der Straße sehen können. Es ist nicht ein Stück als solches, dass wir Szenen spielen und Dialoge haben, wo jemand eben in eine Rolle schlüpft, sondern man sieht wirklich diese 25 jungen Menschen auf der Bühne und es ist eher im besten Fall ein Begegnungsort mit dem Publikum, wo man noch mal viel direkter in die Auseinandersetzung kommen kann.
Mhm. Was hat Sie denn veranlasst zu diesem Projekt? Also warum reicht es nicht, sag ich mal, die Proteste auf der Straße zu lassen? Warum müssen die auf die Bühne?
Der Theater ist im besten Fall am Puls der Zeit und ist nochmal eine andere Plattform, um solche Themen zu besprechen und vielleicht auch eben nochmal ein anderes Publikum zu erreichen.
Sind Sie denn selbst Teil der Bewegung auch?
Ich war jetzt viel auf diesen Demonstrationen unterwegs. Unter anderem habe ich auch da das Casting, wenn man so will, gemacht und eben viele dort angesprochen und darüber jetzt eben sehr aktiv dabei.
Was haben Sie über die Jugendlichen erfahren und die jungen Erwachsenen bei Ihrer Recherche, bei Ihren Gesprächen? Was treibt die um?
Es sind natürlich die Themen, die jetzt ihre Zukunft speziell dadurch, dass eine schon vorhandene oder bevorstehende Katastrophe bezüglich des Klimas vor der Tür steht, das macht ihnen große Sorge. Und da ist es natürlich nochmal was anderes, weil es eben eine Zukunft beschreibt, die noch nicht da ist, wo man von etwas spricht, was man sich eben erstmal vorstellen muss und nicht weiß, wie und wann es dann wirklich eintritt. Und dann gibt es eben andere Themen, die sie persönlich im Alltag viel mehr erleben, wie man miteinander umgeht, wie Sprache auch Realität bilden kann. Und dementsprechend da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Temperatur bei ihnen gemerkt, bei den Jugendlichen, die jetzt bei uns dabei sind. Und dann haben wir eben auch als großes Thema Gender Equality und wie geht man da mit der Sprache um und macht man jetzt Sternchen innen und wie spricht man das? Und da gibt es einen schönen Transfer eben vom Alltag und der Auseinandersetzung bis hin zu dem, wie man dann auf der Bühne mit der Sprache umgeht.
Ich habe das eingangs erwähnt, die gehen jetzt schon seit einem Jahr auf die Straße. Sie kriegen einerseits viel Lob, viel Wahrnehmung, werden natürlich andererseits auch hart angegangen. Haben Sie eigentlich irgendetwas von Zermürbung gespürt oder Anzeichen dafür, dass diese Bewegung immer noch voller Kraft ist?
Also wir waren letzten Freitag alle zusammen auf der Demo und das war eine enorme Kraft.
Das war die Klimademo.
Genau, also da merkt man überhaupt nichts von dem, dass da jetzt irgendwie ein Rückgang ist, sondern eher nochmal auch nach dem Klimaabkommen, dass man jetzt erst recht nochmal laut werden muss. Und trotzdem in den Gesprächen wird auch deutlich, dass die Jugendlichen auch die Sorge teilen und sagen, die müssen immer perfekt sein, damit ihr Protest auch ernst genommen wird. Und da haben die natürlich ein starkes Bewusstsein. Und in unseren Gesprächen ging es auch darum, dass man sagt, da muss man vielleicht jetzt nochmal besonders viel Kraft hinein investieren und da dranbleiben und eben nicht müde werden. Die Gefahr besteht natürlich auch darin, dass das jetzt in den Medien so präsent ist, dass die Gesellschaft vielleicht auch sagen kann, oh, ich kann es nicht mehr hören und jetzt mache ich weiter wie bisher oder wie ich es davor gemacht habe.
Und nehmen die an diesem Theaterprojekt teil, weil es für sie nochmal eine zusätzliche Form von Öffentlichkeit ist oder was bewegt die?
Grundsätzlich war es erstmal eine Neugierde, was wir davor haben und schlussendlich eine Möglichkeit, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und in Diskussionen zu gehen und auszutauschen und jetzt eben das zu öffnen und nochmal sich darüber Gehör zu verschaffen. Also es ist ja was anderes, wenn man sagt, man spricht jemand Fremdes auf der Straße an und sagt, wollen Sie nicht am Freitag mit auf die Demo gehen? Oder wenn sich jemand ein Ticket holt und erstmal dem ausgesetzt ist, aber die im besten Fall schaffen, nicht nur eine Anklage, den vor den Latz zu knallen, sondern eben eher in eine Komplizenschaft zu gehen.
Dieser Theaterabend am Haus der Kunst ist ja trotzdem ein optimistischer Abend. Also zumindest verspricht der Titel das ja schon irgendwie.
Ja, nur sollte man sich nicht nur auf die Teams verlassen, sondern eben selbst anfangen zu handeln. Und im besten Fall geht es dann einfach darum, save the future. Und es sind nicht nur die Teams, sondern es ist generationenübergreifend.
Die Regisseurin Verena Regensburger über ihren Freitagsprotestabend im Haus der Kunst in München. These Teens Will Save the Future. Nächster Termin ist am Montag. Aber es sind alle Aufführungen bereits ausverkauft. Frau Regensburger, da kann man ja schon mal beglückwünschen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch und man hofft, dass man vielleicht noch bei der Abendkasse Restkarten ergattern kann.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Museen besinnen sich seit einiger Zeit sichtbar auf Künstlerinnen, die man zu lange ignoriert hat. Andrea Bowers zum Beispiel. Eine Frau, die Kunst als Mittel zum zivilen Widerstand versteht, was mitunter auch zu radikalen Werken führt. Im Frühsommer etwa geriet die 54-jährige US-Amerikanerin für eine Installation zum Thema MeToo ordentlich in die Kritik, weil sie ohne Rückfragen Opfergeschichten dokumentierte. Andrea Bowers sieht sich selbst auch immer als Teil von sozialen Bewegungen und nicht als distanzierte Beobachterin. Jetzt also die erste Retrospektive in Deutschland und zwar in der Weserburg in Bremen. Annette Schneider war für Fazit dort.
Auf welcher Seite stehst du? Klag nicht, organisier dich. Der Boss braucht dich, du brauchst ihn nicht. Auf Parolen der Arbeiterbewegung trifft man in einem Kunstmuseum eher selten. Jetzt füllen sie, gedruckt auf optimistisch buntes Geschenkpapier, einen ganzen Raum. Etwas weiter steht ein Schiff. Es entstand nach einer Baumbesetzung, an der Andrea Bowers teilnahm und stellt mit großem Piratensegel, Schlafsäcken, Eimern und bunten Gefäßen eine fantastische Baumplattform dar. Und auf große, braune Pappen, die auf Demonstrationsschilder anspielen, kopierte sie historische Illustrationen. Etwa den kapitalistischen Vampir von Walter Crane, der einen Arbeiter zu Boden drückt und aussaugt, während hinter ihm der rettende Sozialismus in Gestalt eines Engels auftaucht.
Als ich mit der Kunst begann, versuchte ich, aus der Geschichte zu lernen. Ich forschte nach den Anfängen der feministischen Bewegung, nach der Geschichte von Widerstand und illustrierte beides in Zeichnungen. Ich denke, ich versuchte, eine eigene Philosophie, eine Grundlage für meine Arbeit zu entwickeln, um herauszufinden, wie sich Aktivismus und Kunst verbinden lassen.
In der Ausstellung entpuppt sich diese Idee als eindrucksvolles Projekt einer Gegengeschichtsschreibung und als Dokumentation aktuellen Widerstands. Mal kommen die Arbeiten ironisch-poetisch daher, wie etwa eine Wand mit gut 100 bunt bemalten und mit feministischen Slogans versehenen Fächern, die das bürgerliche Accessoire in handhabbare kleine Protestschilder verwandeln. Andere erinnern an vergessene Vorkämpferinnen und sie reagieren auf aktuelle Geschehen. So wie der sargförmige Plexiglaskasten, der letztes Jahr nach einem Amoklauf an der Marjorie Douglas High School in Florida entstand. Im Kasten liegen grob aus Pappe geschnittene, leuchtend pink bemalte Maschinengewehre, darauf Parolen gegen unkontrollierten Waffenbesitz. Sarkastisch verwandelt eine bunt bedruckte Auflage den grellrosa ausgeleuchteten Sarg in eine Sitzgelegenheit für all diejenigen, die noch immer meinen, das Waffenproblem lasse sich aussitzen. Kuratorin Janneke de Vries:
Ich finde, dass Andrea Bowers tatsächlich eine der ganz wenigen politisch arbeitenden Künstlerinnen und Künstler ist, die es hinbekommt, dass Inhalt und Form interessante und ästhetisch gut durchdachte gesetzte Formen miteinander harmonieren.
Ob Flüchtlingshilfe an der mexikanischen Grenze, der Widerstand des Ju gegen eine Ölpipeline oder Baumbesetzungen, stets ist Andrea Bowers Teil der Bewegung, führt Missstände und staatliche Gewalt drastisch vor Augen und zeigt, dass und wie man sich wehren kann.
Alles, was ich versuche, ist, kreativer Teil der Bewegung zu sein und die Aktionen zu bezeugen. Die meisten Aktivistengruppen haben ein Kunstkomitee, die die Poster machen, Bildmaterial und Grafiken erstellen, die da sind, um die Bewegung in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
Das gipfelt in handfesten Anweisungen zum Widerstand. Ein großer Saal versammelt mehrere Arbeiten zur Umweltzerstörung. Eigens für die Ausstellung entstand ein großes Wandbild, auf dem es zartgraue Platanenblätter aus Graphit regnet. Direkt gegenüber der Weserburg sollen über 100 alte Platanen gefällt werden. Bauers besuchte die Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt, und holt nun die Aktion ins Museum. Dazu dokumentiert sie in einem Video eine Baumbesetzung in den USA, wobei sich die Diskussionen von Baumbesetzern, ihre Anleitungen zu Verhaltensweisen, der Aufmarsch von Polizei und Baggern zu einem raffinierten Grundkurs über zivilen Ungehorsam entwickeln. Bauers wurde bei der Aktion verhaftet und zu 2 Tagen Gefängnis verurteilt. Danach zeichnete sie ein sehr berührendes kleines Selbstporträt von sich, müde und abgekämpft. Janneke de Vries:
Da hatte sie natürlich, kann man sich gut vorstellen, hinterher das Gefühl, sie ist beschmutzt und man hat ihr was weggenommen. Und da hat sie eben darauf reagiert, indem sie dieses Polizeifoto auch in der originalen Größe genommen hat und wirklich Punkt für Punkt perfekt nachgezeichnet hat. Das glaubt kein Mensch, dass das eine Zeichnung ist. Es ist eine Zeichnung.
De Vries, die seit knapp einem Jahr neue Leiterin der Weserburg ist, setzt mit der ersten Überblicksausstellung der US-amerikanischen Künstlerin und Aktivistin ein mutiges Zeichen. Sie öffnet den Museumsraum für eine Kunst, die aus der direkten Erfahrung von Widerstand gegen aktuelle gesellschaftliche Missstände entsteht. Sie holt damit auch diese Auseinandersetzungen ins Museum und zwingt die Besucher, Stellung zu beziehen. Etwas, wovor die bürgerliche Institution sonst eher zurückschreckt.
Annette Schneider über die erste Überblicksausstellung mit Werken von Andrea Bauers, die bis zum 23. Februar 2020 in Bremen in der Weserburg zu sehen ist. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat sie schon mal gelesen, die Feuilletons von morgen.
Literatur, Licht und Natur, Tiere mal pur, das bieten die Feuilletons vom Samstag, aber der Reihe nach. IKH, was ist das denn für eine Abkürzung, fragt man sich beim Blick in die Literaturbeilage der Tageszeitung Die Welt. Die neue Ausgabe der Literarischen Welt wurde, steht da, gestaltet von IKH Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen. Von ihrer königlichen Hoheit also. Die wurde von der Zeitung als Gastchefredakteurin gewonnen, weil Norwegen in diesem November Gastland der Frankfurter Buchmesse ist und weil Mette Marit Literatur liebt und sie fördert. Im Gespräch, das Mara Delius mit IKH geführt hat, geht es unter anderem um den Einfluss der norwegischen Natur auf die Literatur des Landes. Es wird Lichtmetaphorik bemüht. Über den Autor Karl-Ove Knausgård sagt Mette Marit: Knausgård hat die Fähigkeit, über etwas Dunkles zu schreiben, das er dann zu etwas ganz Hellem destilliert. Knausgård selbst hat für die Ausgabe einen Text geschrieben, außerdem Siri Hüstvedt einen über ihre amerikanisch-norwegische Familie. Die Redakteurinnen der Literarischen Welt deuten an, dass sie überrascht von der Zusage IKH gewesen seien. Wie Mette Marit selbst eine Absage bekommen hat, erfährt man aus Volker Weidermanns Spiegelartikel über den anstehenden Gastlandauftritt Norwegens bei der Frankfurter Buchmesse. Die Kronprinzessin und besagter Knausgård haben nämlich einen Sonderzug organisiert, mit dem die norwegischen Autoren nach Frankfurt reisen. Zwar nicht aus Norwegen, sondern aus Köln. Aber immerhin, die Geste zählt, kommentierte Weidermann. Alle geladenen Norweger steigen in den Sonderzug. Nur einer sträubte sich. Thomas Espedal. Und da IKH ihn nicht am Telefon überreden konnte, bat die Kronprinzessin ihn, den Schriftsteller, um eine Frühstücksaudienz. Die gewährte er, wie Weidermann berichtet. Mette Marit kam, große Sonnenbrille, Tuch verhüllt, von 3 Sicherheitsmännern begleitet, frühstückte, bat Espedal erneut und nachdrücklich in ihren Dichterzug. Aber vergebens. Espedal kommt allein, die Prinzessin mit den anderen Dichtern. Vielleicht war Albrecht Dürer so naturverbunden, wie man es den Norwegern nachsagt. Dann wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur. Wer sie heraus kann reißen, der hat sie, schrieb Dürer, was wiederum Philipp Meyer mit Blick auf die Dürer-Ausstellung in der Albertina in Wien in der Neuen Zürcher Zeitung zitiert. Dürer habe in seinen brillanten Zeichnungen wie das große Rasenstück und Feldhase tatsächlich die Natur in diesem Sinne herausgerissen. Ein Pelzknäuel in Hab-Acht-Stellung, so nennt die Frankfurter Allgemeine Zeitung den berühmten Dürer-Hasen. Wer ihn betrachtet, will mit ihm kuscheln. Weniger mit den Tieren, die die Taz vorstellt. Genauer gesagt handelt es sich um Broschen im Tierdesign, die sich Brenda Hale, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs in Großbritannien, ansteckt. Tierisch ansteckend, hat die Zeitung Fotostrecke und Artikel genannt. Ob Spinne oder Frosch, ihre Sammlung an viel zu großen Tierbroschen ist beachtlich, schreibt Tanja Martini. Als die Richterin jüngst das Urteil verlas und erklärte, Boris Johnson habe das Parlament unrechtmäßig pausieren lassen, trug sie eine Spinnenbrosche. Bemerkenswert sei diese Exzentrik an einem gänzlich unexzentrischen Ort wie einem Gericht, urteilt die Journalistin. Das erinnert sie an die britische Politik. Die Guten bringen ihre Exzentrik über die Kleidung zum Ausdruck und die Bösen über eine Art Körperexpressionismus aus schlagenden Armbewegungen, mangelnder Impulskontrolle und wirrem Haar.
Die Kulturpresseschau war das von Tobias Wenzel und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz.